Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Fragen, die uns am meisten umtreiben, geben wir oft am wenigsten zu. Aber sie holen uns regelmäßig ein. Was wird aus meinem Leben? Was kommt morgen? Mit wie viel Gefahr muss ich rechnen? Worauf muss ich mich einstellen? Wofür wappnen? Man schafft es vielleicht eine Weile nicht dran zu denken. Aber plötzlich passiert dann etwas unerwartet und schon hat der schöne, beruhigende Schutzschirm, den wir da um uns herum aufgebaut hatten, wieder ein dickes Loch. Ganz typisch, letzten Samstag ist plötzlich der ZDF-Sportreporter Günther-Peter Ploog an einem Herzinfarkt gestorben. Samstag vor einer Woche jetzt mit gerade mal 68 Jahren. Und abends im Sportstudio gab es dann gleich einen kurzen Rückblick auf sein Wirken als Sportjournalist, wie er sich mit Franz Beckenbauer angelegt hat und so weiter. Und dann sagte hinterher seine Kollegin, tief betroffen, vor wenigen Wochen haben wir noch gemeinsam in Rio die Olympischen Spiele kommentiert. Es ist einfach nur traurig. Und eine Frage wagen die meisten dann aber nicht zu stellen. Ja, nicht einmal zu denken, obwohl sie eigentlich mitten auf dem Tisch liegt. Und die Frage lautet, was kommt jetzt? Für Günther-Peter Ploog zum Beispiel. Wir haben uns in unserer Kultur an diese billige Alternative gewöhnt, dass die einen denken, entweder ist alles vorbei und die anderen denken, es wird irgendwie gut. Also entweder alles vorbei oder irgendwie gut. Aber das ist mehr eine Sprachregelung unter uns, so eine stille Vereinbarung. Auch eine Beruhigungsstrategie. Aber ich bin mir sicher, viele Zeitgenossen und sehr viel mehr, als wir gemeinhin annehmen und auch solche, die keine Christen sind. Viele haben eine Ahnung oder zumindest eine Befürchtung, dass wir uns nicht so einfach davon machen können. Michel Houellebecq, einer der wohl bekanntesten lebenden französischen Schriftsteller, ein Provokateur, wenn wir nur an sein letztes Buch Unterwerfung denken, eine sehr spezielle Auseinandersetzung mit dem wachsenden Einfluss des Islam. Michel Houellebecq wird im Spiegel mit diesen Worten zitiert. Die Kirchen, sagt er, sollten sich auf die Innerlichkeit und die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Und dann fügt er als Begründung hinzu, die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Und jeder Schriftsteller muss etwas zum Tod zu sagen haben. Die Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Michel Houellebecq im Spiegel. Und hier klingt eine drängende Frage an. Leute, bitte, was könnt ihr uns über die Ewigkeit sagen? Ihr, die ihr sagt, ihr wäret Christen. Gibt es etwas zu wissen? Gibt es etwas zu fürchten? Gibt es etwas zu hoffen? Und als Christen haben wir darauf zunächst mal eine einzige Antwort zu geben. Die Antwort, die der heilige Gott uns in seinem Wort offenbart hat, in Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Das kommt danach. Also das entscheidende Ereignis, dem jeder Mensch entgegenlebt, besteht darin, dass er sich einmal wird vor seinem Schöpfer verantworten müssen. Und die Frage, wie diese Begegnung aussieht, beziehungsweise wie die Beurteilung des Schöpfers ausfällt, entscheidet dann darüber, wie und wo jemand seine Ewigkeit verbringt. Die Frage aller Fragen ist demnach die Frage nach dem, was wir in der Theologie Heil nennen. Heil, Rettung. Oder wie Luther griffig formuliert hat, die Suche nach dem gnädigen Gott. Vor seiner Bekehrung, als er noch nicht so gewiss war, hat er einmal gesagt, Zitat, wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, ich würde vor Freude einen Luftsprung machen. Darum ging's. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und darauf haben wir gefälligst zu antworten, wenn wir Christen sein wollen. Umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahren immer wieder Stimmen laut wurden, die davor gewarnt haben, diese Frage zu überschätzen. Einer der Protagonisten, die zum Beispiel auch im Brunnenverlag verlegt werden, ist Rob Bell. Der sagt, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher, nämlich auf die Erde? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt hier und jetzt. Jesu Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Oder denken wir, was wir gestern zitiert gehört haben, Christina Brudereck, Gott liebt die Hölle leer. Also Gott liebt so, dass die Hölle leer ist, beziehungsweise er liebt es, dass die Hölle leer sei. Das ist dann natürlich kein großes Thema, die Frage nach dem Heil, wenn die Hölle am Ende leer ist. Die dringende Frage nach dem Heil, so hören wir dann immer wieder, das sei ja Mittelalter und das sei ja eigentlich gar nicht Neues Testament. Das wäre ja die Sache mit der Hölle in der Bibel gar nicht so wichtig. Und manche behaupten sogar, dass Paulus in seinem Evangelium gar nicht in erster Linie vom Heil handelt. Diese Behauptungen werden gegenwärtig vor allem unter dem Label der sogenannten neuen Paulus-Perspektive verbreitet. Auch eine reichhaltige Literatur ins Deutsche inzwischen übersetzt, in zum Teil evangelikalen Verlagen verbreitet. Der bekannteste Protagonist ist wahrscheinlich N.T. Wright, der es folgendermaßen gesagt hat bei einer Preisverleihung in Fribourg im Jahr 2014. Er vertritt diese These seit vielen, vielen Jahren. Das schreibt der Paulus, scheint unter Rechtfertigung etwas recht Verschiedenes verstanden zu haben, als Luther und die übrigen Reformatoren es vermuten. Nach deren Vorstellung hätte die ganze Erzählung, wie er das nennt, sich darauf konzentriert, ob Menschen in den Himmel oder die Hölle kommen. Mein Vorschlag, so N.T. Wright, lautet, dass zumindest für Paulus die Dinge sich ganz anders darstellen und man müsse den reformatorischen Denkrahmen von Himmel und Hölle durch ganz andere Konzepte ersetzen. Also Luthers leidenschaftliche Suche nach dem gnädigen Gott wäre dann wenigstens teilweise ein großes Missverständnis. Und auch wir würden uns täuschen, wenn wir auf diese ganze Frage von Rettung und Ewigkeit und Himmel und Hölle so viel Zeit verwenden würden. Das wird propagiert, auch in den Reihen der Emerging Church und an vielen anderen Stellen. Und man wundert sich, wie einem das immer wieder entgegenspringt, wenn man die entsprechenden Zeitschriften liest. Die biblischen Fakten ergeben ein völlig, völlig anderes Bild. Und das müssen wir wissen und das müssen wir auch belegen können. In einem der frühesten Briefe des Neuen Testaments, also Thessalonicher und Galater sind ja beide sehr früh, heißt es etwa 1. Thessalonicher 1, Vers 10, wir warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Als ob das kein Thema sei, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Also ist die Frage nach dem gnädigen Gott doch noch nicht abgehakt. Und unser Galaterbrief spielt für diese Frage eine zentrale Rolle. Hier können wir auch an einem sehr frühen Dokument der jungen Gemeinde sehen, wo das Herz der Gemeinde und das Herz der Apostel geschlagen hat und wofür sie gefiebert haben und worum sie gerungen haben. Und schon in den ersten Versen des Galaterbriefes, das hatten wir gestern gesehen, war deutlich geworden, dass es ums Eingemachte geht, um das Heil, um die Frage nach dem gnädigen Gott. Galater 1, Vers 4, ich erinnere mich nochmal daran, da wird Jesus als der beschrieben, Galater 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Er rette uns heraus aus diesem gegenwärtigen bösen Weltlauf, der in der Hölle enden wird, wie die Bibel uns immer wieder sagt. Es geht also um die Frage, was jetzt wohl mit Günther Peter Ploog sein mag, der noch vor einer Woche am 17.09. eigentlich über das Bundesligaspiel des HSV gegen Leipzig hätte berichten sollen, so war es vorgesehen. Das könnte ein Spötter sagen, immerhin ist ihm das erspart geblieben als alten Hamburger. Es geht um die Frage, was Michel Houellebecq und wir alle zu erwarten haben, wenn das kurze Vorwort unseres Lebens, das kurze Vorwort, das wir hier auf dieser Erde schreiben, wenn es umgeblättert wird und wenn dann die lange Geschichte beginnt. Und darauf antwortet Paulus. Und was Paulus uns hier schreibt, das ist nicht nur seine persönliche Meinung, das ist kein wohl abgewogener Diskussionsbeitrag, sondern es ist das, was er, wie wir das gestern ausführlich studiert haben, in Kapitel 2, Vers 5 und in Kapitel 2, Vers 14, die Wahrheit des Evangeliums nennt. Die Wahrheit des Evangeliums. Um diese Wahrheit dreht sich der gesamte Galaterbrief. Heute werden wir das zweite Kapitel abschließen. Ich lade jetzt schon ein zu den nächsten Bibeltagen am letzten Märzwochenende des kommenden Jahres. Dann setzen wir in Galater 3, Vers 1 exakt fort. Also heute schließen wir dieses ab. Und der große Vorteil für uns ist, dass wir das hier sehr schön griffig haben. Das ist wie, ich sagte es gestern schon, wie eine frühzeitige Skizze zum Römerbrief. Der ist ein paar Jahre später entstanden. Die Wahrheit des Evangeliums. In Kapitel 1 hatte Paulus deutlich gemacht, woher er dieses Evangelium empfangen hat, nämlich von Christus selbst. In Kapitel 2, Vers 1 bis 10 sagt er, wie die anderen Apostel dieses Evangelium als absolut korrekt bestätigt haben. Sie waren unabhängig von Paulus zu demselben Evangelium gekommen. Und dann hatten wir am Ende gesehen, in Galater 2, Vers 11 bis 14, wie Paulus mit diesem Evangelium seinen lieben Apostelkollegen Petrus dazu gebracht hat, einen krassen Fehler zu korrigieren, mit dem Petrus begonnen hatte und mit dem er sehr viel hätte kaputt machen können. Das Problem war nicht gewesen, dass Petrus seine theologischen Überzeugungen geändert hatte, sondern dass er so gehandelt hat, als ob Jesus zur Rettung nicht genügen würde. Dass er den Anschein erweckt hat, es sei doch noch nötig, die Speisevorschriften einzuhalten, um ganz dazuzugehören und ganz von Gott angenommen zu sein. Und Paulus hat diesen krassen Fehler dann genutzt, um in wenigen Sätzen zusammenzufassen, erstmal Petrus gegenüber und denen gegenüber, die da dabei standen, in wenigen Sätzen zu bündeln, was denn nun dieses eine Evangelium im Kern ist. Das sind die letzten Verse. Dieser Text, den Sie jetzt vor sich haben, die Verse 15 bis 21 in Galater 2, dieser Text ist die innere Mitte des ganzen Galaterbriefes. Und wenn wir nächstes Mal fortsetzen, werden wir das nochmal zusammenfassen müssen. Diese Verse, die Sie da vor sich haben, das ist die Schlüsselstelle des ganzen Galaterbriefes. Und diese Verse sind so provokativ klar. Sie sind komplex, aber sie sind provokativ klar, dass sie den Leser direkt vor das Evangelium stellen. Derjenige, dem Paulus diese Sätze zuerst gesagt hat, war also Petrus himself und die Leute, wie gesagt, die dabei gewesen sind. Und ich will noch mal kurz an die Szene erinnern. Ich lese einfach noch mal die Verse vor. 11 bis 14, die dem vorangehen, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus, vor allem, weil er alle verwirrt hatte mit seinem Verhalten, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Was erweckst du hier den Anschein, es sei nötig, Zusatzbedingungen zu erfüllen, um das, was Jesus getan hat, irgendwie zu ergänzen? Und dann hat Paulus in den nächsten Versen das Evangelium auf den Punkt gebracht. Und wenn wir für diese kommenden Verse, die wir jetzt miteinander lesen wollen, ein Motto suchen, dann genügen zwei Wörter. Und das ist das Thema unserer Predigt heute. Jesus genügt. Jesus genügt. Damit können Sie diese sieben komplexen Verse zusammenfassen. Und wir werden beweisen, dass diese Zusammenfassung wirklich den einzelnen Versen entspricht. Wir lesen ab Vers 15. Wir, sagt Paulus zu Petrus, sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in diesem sterblichen Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Herr Jesus, nun bitten wir dich, dass du uns diese Verse wirklich ins Herz schreibst und dass wir genau verstehen, was du uns hier durch deinen Apostel sagst. Amen. Wenn wir dieses Motto Jesus genügt nun entfalten, Vers für Vers, dann bedeutet Jesus genügt erstens Glauben statt Werke. Sie haben diese Gliederung ja auch vor sich, können das durch Ihre eigenen Notizen ergänzen. Glauben statt Werke, das ist das Erste. Und darum, Petrus, war dein Verhalten so schädlich. Weil du jetzt gerade eben in dieser Situation, als du dich zurückgezogen hast von den Heiden, den Anschein erwecktest, als könnten und müssten wir durch unser Verhalten Gottes Gnade irgendwie befördern, Wenn wir wirklich den Freispruch haben wollten, dann müssten wir noch Zusatzbedingungen zum Evangelium erfüllen. Petrus, das war der Anschein, den du durch dein konkretes Verhalten erweckt hast. Als müssten die Heiden, um von Gott angenommen zu werden, sich an die alten Speisengebote des Alten Testaments halten. Und als müssten die Juden, die gerettet werden wollen, dieses auch tun, bis Jesus wiederkommt. Und Petrus, du hast durch dein Verhalten bestritten, dass Jesus genügt. Du glaubst, dass Jesus genügt. Ich weiß, dass du es glaubst, Petrus, aber du hast es durch dein Verhalten bestritten. Und deswegen muss das hier geklärt werden. Und dann sagt Petrus, dann sagt Paulus, wir, du und ich, Petrus, Paulus sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Eine interessante Formulierung. Natürlich haben wir beide als geborene Juden, sagt er damit, gewisse Privilegien. Wir gehören zum alten Bund. Wir haben von Anfang an das Wort Gottes bekommen. Nur, das allein kann uns nicht retten. Wir, Petrus und Paulus, wir sind zwar nicht Sünder aus den Heiden, wir sind immerhin wenigstens Sünder aus den Juden, will er damit sagen. Aber im Blick auf das Heil macht das keinen Unterschied. Denn wir wissen, dass der Mensch, merken Sie, wie geschickt Paulus das macht, erst spricht er von Juden und Heiden und jetzt sagt er, es geht um den Menschen im nächsten Vers. Es ist ganz genial, wie präzise er das aufbaut. Wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Also keiner. Was unsere Situation im Hinblick auf das Heil angeht, lieber Petrus, da macht unsere ethnische Herkunft keinen Unterschied. Ob wir Juden sind oder Franzosen oder Türken oder Bayern oder Thüringer oder was auch immer oder sogar Ostfriesen, es macht keinen Unterschied. Für uns alle gilt, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Wir wissen, sagt er, wir, du, Petrus, du und ich, das ist unsere gemeinsame Einsicht, das ist unsere gemeinsame Überzeugung. Und hier taucht dann zum ersten Mal in diesem Brief, der Begriff war vorher schon mal im ersten Korintherbrief da, wenn der erste Korintherbrief noch jünger sein sollte, aber jedenfalls erstmals wird es hier erklärt, taucht zum ersten Mal dieser Schlüsselbegriff auf gerecht werden. Den gibt es da 8-mal im Galater, 15-mal dann später im Römer. Und das heißt, am Tag des Gerichtes, wir werden gerecht, wird Gott uns nicht verurteilen. Das ist das Konzept der Rechtsprechung, aus dem dieser Begriff kommt. Ich stehe dann nicht unter Verdammungsurteil. Er hat mich freigesprochen. Die juristische Bedeutung dieses griechischen Wortes wird bestätigt und abgeleitet von dem hebräischen Wort, dass ein gerechter Richter die Gerechten freisprechen und die Bösen verdammen muss. Es geht um ein gerechtes Urteil. Also die Frage heißt, wie werde ich gerecht? Die wird mit diesem Sachverhalt, mit diesem Konzept beantwortet. Wie komme ich dahin, dass Gott mich nicht verurteilt? Ja, Luther hatte recht. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Genau darum geht's. Und wir brauchen nicht N.T. Wright, um nach Jahrhunderten endlich zu verstehen, was Paulus wirklich gemeint hat. Es geht um die Frage, wie ich die Ewigkeit im Himmel verbringen darf und nicht in der Hölle verdammt werde. Das ist die Schlüsselfrage. Wie stehe ich, Mensch, vor Gott da? Wie bekomme ich das Heil? Und weil diese Frage so wichtig ist, verwendet die Bibel verschiedene Bilder und Konzepte, um dieses Thema zu verhandeln und mit verschiedenen Konzepten und Bildern einen und denselben Vorgang zu beschreiben. Ich habe Ihnen die vier wichtigsten in diesem Kasten auch notiert auf Ihrem Zettel und wir werden diesen Zettel auch ins Internet stellen, damit die Hörer das nachvollziehen können. Dann es geht, einmal beschreibt Paulus die Rettung, das Heil, das Gott uns annimmt, als Rettung von Verlorenen. Oder als Versöhnung von Feinden. Wir waren Feinde Gottes und er hat uns versöhnt. Oder als den Loskauf von Sklaven. Als die Erlösung von Sklaven, von Gefangenen. Oder auch, dass jemand, der ein verlorener, natürlicher Mensch war, das steht hier nicht, das können Sie aber noch dazu fügen, ein Kind Gottes wird. Und das Konzept, das im Galaterbrief und im Römerbrief vor allem entfaltet wird, ist das Konzept der Rechtfertigung. Das ist die Rechtssprache, der Freispruch von Verurteilten. Und das ist das Konzept, um das es hier geht. Darum geht's. Wie bekomme ich Gottes Freispruch auf ewig? Das ist die wichtigste Frage meiner ganzen Existenz, weil davon meine Ewigkeit abhängt und auch schon meine Gegenwart. Und zunächst sagt Paulus dann, wodurch ein Mensch nicht gerecht wird. Er wird nicht gerecht, wodurch? Durch Werke des Gesetzes. Und was sind Werke des Gesetzes? Das sind die Taten, die im Gesetz des Alten Testamentes vorgeschrieben waren. Bestimmte Speisegebote, Einhalten des Sabbats, die Beschneidung von Abraham übernommen. Zusammengefasst vieles in den 10 Geboten. Und die maßgeblichen jüdischen Theologen waren überzeugt, dass der Mensch oder zumindest ein Israelit diese Gebote weitgehend halten könnte und dadurch Gottes Wohlgefallen bekäme. Natürlich, man wusste auch etwas von Gnade im Judentum. Das stimmt schon. Wir brauchen Gottes Gnade. Der muss uns dabei helfen. Und er muss großzügig sein, wenn wir es mal nicht so hinkriegen. Aber wir müssen auch genug selbst leisten. Unser Heil ist eine Mischfinanzierung. Unser Heil ist eine Mischfinanzierung. Das war die Überzeugung. Und wer selber will, dem hilft Gott auch gnädigerweise. Wer selber will, dem hilft Gott auch gnädigerweise. Wenn Sie so wollen, war das eine gemäßigte Werkgerechtigkeit. Und dem entspricht in etwa dieser volkstümliche Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und diese Haltung finden wir auch bei vielen Juden, die das Neue Testament beschreibt. Wenn Sie etwa an die Lesung denken, Lukas 18, das Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer. Was habe ich alles geleistet, Gott? Ich kann erhobenen Hauptes vor dir stehen. Oder denken Sie an die eigene Beschreibung der Paulusbiografie, als er noch Pharisäer war. Haben wir gehört, Philipper 3, was er alles gepackt hat. Oder denken Sie auch an das Beispiel des älteren Sohnes aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn Lukas 15. Der meint, eigentlich, Vater, habe ich es doch verdient, dass du mich hier in Ehren hältst und dass du mal für mich ein großes Fest machst. Und hier dieser Lump, der hat alles durchgebracht. Ich hätte es eigentlich verdient. Ich bin der Gute. Ich habe hier die Leistung erbracht, die ich eigentlich hätte bringen müssen. Das ist die Vorstellung, die hier gemeint ist. Und Paulus hatte nun bei seiner Bekehrung erfahren müssen, dass es mit seinen Werken nicht so weit her war, wie er gedacht hatte. Gemessen an Gottes Heiligkeit. Es reicht nicht, es reicht nicht. Und das war unter den Aposteln Konsens. Das hatte Jesus ihnen allen offenbart. Der Mensch, wie es hier steht im Vers 16, egal ob Jude oder Heide, kann sich nicht selbst, kann sich nicht durch Einhalten der Werke des Gesetzes so vor Gott positionieren, dass es reichen würde, um angenommen zu werden. Aber es gibt einen Ausweg, den Glauben an Jesus. Glaube statt Werke. Nur durch den Glauben an Jesus. Das ist unsere einzige Chance, mich an Jesus zu wenden, dass ich ihn brauche. Einige haben dann diesen Begriff dann auch nochmal anders zurechtlegen wollen. Da steht ein Genitiv, der Glaube Jesu. Und da haben sie gesagt, damit ist die Treue Jesu gemeint, aber nicht unser Glaube an Jesus. Aber der gesamte Kontext macht deutlich, es handelt sich hier um den Glauben an Jesus. Das ist unsere einzige Chance, dass ich mich an Jesus wende und ihm sage, dass ich ihn brauche. Und warum kann Jesus uns raushauen? Was ändert das an meiner Lage, dass ich an Jesus glaube? Warum kann er das? Die Antwort wird Paulus in Vers 20 geben. Ich werfe schon mal unseren Blick dahin. Der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Darum kann er es. Er hat für meine Schuld bezahlt, was dann Römer 3 ausführlich entfaltet. Und deswegen, weil er meinen Preis bezahlt hat, weil er die Strafe für meine Sünde gesühnt hat, weil er selber sich dafür hat abschlachten lassen. Darum kann Gott mich jetzt sogar, und das ist wichtig, gerechterweise freisprechen. Also Gott kann selbst gerecht bleiben. Als gerechter Richter müsste er mich ja eigentlich verurteilen. Aber jetzt kann er mich freisprechen, ohne selbst ungerecht zu werden, weil Jesus stellvertretend für mich die Zeche bezahlt, die Schuld gesühnt hat. Das meint, er hat sich für mich dahingegeben. Und das wird Paulus, das sehen wir nächstes Mal, also in einem halben Jahr. Und Sie können das in der Zeit bis dahin weiter studieren. Das wird im nächsten Kapitel in Vers 13 sagen, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft, da haben Sie das Bild des Loskaufs, vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Er hat für uns den Fluch getragen und er ist für uns sogar zum Fluch geworden. Er hat sich hingegeben für uns. So, und unter seinem Schutz kann ich jetzt selbst gerecht vor Gott dastehen, denn Jesus genügt. Das heißt, Glaube an Jesus statt Werke des Gesetzes. Und damit es völlig, das ist hochinteressant, damit es völlig klar ist, als Regel ohne jegliche Ausnahme, vielleicht haben Sie sich gewundert über diese Formulierung, sagt Paulus diese Wahrheit gleich dreimal. So als wollte er jedes Missverständnis von vornherein ausschließen. Ne? Er sagt, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch Glauben an Jesus sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes, denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. So, also deutlicher kann man es nicht sagen. Deutlicher kann man es nicht sagen. Dreimal. So, das ist völlig deutlich. Jeder wundert sich, wenn er, Sie können das ja selber nachlesen. So, und darum bringt es auch nichts. Darum bringt es auch nichts, den Heiden irgendwelche Speisegebote aufzuerlegen. Als wäre irgend so eine zusätzliche Bedingung zum Heil zu erfüllen. Dadurch bekommen sie in ihrer Stellung vor Gott im Hinblick auf ihr Heil nichts. Keinerlei Vorteil. Sie werden höchstens verwirrt. Ich muss das hier an dieser Stelle sagen, weil Sie sicherlich irgendwann mal auf diese Sache stoßen werden. Die neue Paulusperspektive hat gerade diesen Vers 16 verharmlost und brutalst umgedeutet. Sie sagen, N.T. Wright vor allen voran, hier geht es nur darum, wie Heiden in die Bundesfamilie kommen. Also gerecht werden bedeutet nicht, von Gott angenommen zu werden, sondern Mitglied des Bundesvolkes zu werden, der großen Gottesfamilie, Klammer auf, was noch nicht heißt, dass ich auch in den Himmel komme, Klammer zu. Und die Werke des Gesetzes, die man nicht mehr fordern soll, sind nach N.T. Wright nicht irgendwelche, dass der Mensch sich vor Gott insgesamt freikauft, sondern die speziellen jüdischen Gebote wie Beschneidung, Speisegebote und Sabbat. Und hier wolle Paulus sagen, ihr Juden seid nicht so exklusiv, macht eure Schotten nicht so dicht, sondern lasst die Heiden endlich rein, ohne sie zwingen, jüdisch zu werden. Und das Einzige, was sie dazu brauchen, ist ein allgemeiner Glaube an Jesus. Also dass Jesus der Messias ist, und wenn sie das glauben, seid nicht so exklusiv, ihr Juden. Fordert nicht Beschneidung, Speisegebote und Sabbat, sondern lasst die Heiden rein in euer Volk, wenn sie einfach sagen, wir glauben an Jesus. So wolle Paulus hier angeblich reden. Es gehe also um den Zutritt zur Bundesfamilie und gar nicht um das ewige Heil. Und das ist eine ganz krasse Verdrehung dieses Textes. Denn dieser Text wendet sich nicht nur an Juden, sondern an alle. Und der Sprachgebrauch für gerecht, das ist schon dreist, der bedeutet wirklich in Gottes Gericht bestehen und daraus zu machen, einfach Zugang zur Bundesfamilie zu bekommen. Und die Juden sollten doch den Heiden gefälligst einen barrierefreien Zugang gewissermaßen zu diesem Bundesvolk geben und ihre Barrieren wie Sabbat und Beschneidung da abräumen. Nein, darum geht's nicht, sondern es geht um den Zugang zum Himmel für Juden und Heiden. Es geht nicht in erster Linie reinzukommen in eine Gemeinschaft, sondern es geht darum, rauszukommen aus Gottes Gericht und reinzukommen in den Himmel und sein Kind zu werden und erlöst zu werden. Darum geht es. Und da sagt Paulus, sind wir alle gleichermaßen hilflos. Das steht am Ende von Vers 16. Wir sind hilflos. Kein Mensch wird da gerecht. Und hier zitiert Paulus, und das können Sie sich daneben notieren, aus Psalm 143, Vers 2. In diesem Psalm betet der Jude, König David, Gott um Erbarmen. Und er sagt dort im Psalm 143, Vers 2, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Das zitiert Paulus. Und damit ist auch nochmal vom Psalm 143 her klar, hier geht es um jeden, um Juden und Heiden. Vor dir ist kein lebendiger gerecht. Also dieser Vers ist völlig deutlich und es ist eine grobe Verfälschung, in welcher Art und Weise die neue Paulus-Perspektive ihn instrumentalisiert. Und darum, sagt Paulus, gibt es im Hinblick auf das Heil für alle Menschen nur diesen einen Weg, das ist ein zwingendes Entweder-Oder, Glaube oder Werke. Und das geht den Heiden, wenn ich das so sagen darf, genauso quer rein wie den Juden. Denn wir müssen wissen, gemäßigte Werkgerechtigkeit, das ist doch kein jüdisches Spezialproblem, sondern das ist ein allgemein menschliches Problem. Das ist auch überhaupt keine abgehobene theologische Frage. Das ist der klassische Glaube des natürlichen religiösen Menschen, die Werkgerechtigkeit. Das Hoffen auf meine guten Taten, auf meine guten Absichten, also wenn es denn da irgendein Gericht geben sollte und wenn da irgendein Gott ist und wenn da irgendwann nochmal abgerechnet wird, dann komme ich schon durch. Und ich kann das auch ganz gut mit Gottes Gnade verbinden. Gott ist ja so gnädig, dass er mir dabei hilft, so einigermaßen mit meinem Leben klarzukommen, dass ich vor Gott bestehen kann. Und auch der Katholizismus weiß viel von Glaube und Gnade zu sagen, aber eben auch von Werken. Und eine klassische, typische Formulierung findet man etwa bei dem Jesuitenschüler Heiner Geißler, ein inzwischen altgewordener, aber zeitweilig sehr einflussreicher Politiker in Deutschland, der Luther massiv kritisiert dafür, dass er von der Sünde, von der Erbsünde ausgegangen ist. Er sagt in einem Interview, das setzt ja voraus, dass die Menschen belastet sind von der Erbsünde, also mit vielen Schuldgefühlen durchs Leben gehen. Das ist aber ganz und gar nicht die Botschaft des Evangeliums. Mit diesem Irrglauben muss endlich theologisch aufgeräumt werden. Das gilt aber auch für die katholische Kirche, diese Anmaßung der Theologen, wissen zu können, welche Sünden von Gott erlassen werden und welche nicht. Also nach dem Motto, Luther hat vieles gut gemacht, aber das mit der Sünde, das war zu krass und das können wir so nicht akzeptieren, sagt der Jesuit Heiner Geißler. Das ist aber nicht typisch katholisch, das ist auch nicht typisch jüdisch, das ist typisch menschlich. Und kein Wunder, dass der natürliche Mensch sich dagegen sträubt. Und wissen Sie, weil es gegen unseren Stolz geht. Und je religiöser wir sind, umso religiöser ist die Begründung, mit der wir unsere Werke retten. Je religiöser wir sind, umso religiöser ist unsere Begründung. Ja, so ganz ohne Moral geht's doch auch nicht. Und wenn die Moral so überhaupt keine Rolle spielt beim Heil, ist doch gefährlich. Dann wären die Leute ja total böse. dann werden ja alle Sicherungen gesprengt. Und mit den nächsten Versen schlägt uns Paulus auch diesen letzten kümmerlichen Rest aus der Hand, als könnten wir doch mit ein bisschen Moral vor Gott aufkreuzen, und zeigt uns eine zweite Wahrheit. Und diese zweite Wahrheit heißt, Jesus genügt bedeutet nicht nur Glauben statt Werke, sondern Jesus genügt bedeutet Verzicht auf Selbstrechtfertigung. Das ist das Zweite. Jesus genügt bedeutet Verzicht auf Selbstrechtfertigung. Das sind die Verse 17 bis 18. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? So lautete wahrscheinlich der Vorwurf von manchen. Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, nämlich was durch die Heilsgeschichte jetzt von Gott gestoppt wurde, nämlich das Gesetz, wenn ich das wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Also das ist das Zweite, Verzicht auf Selbstrechtfertigung. Jesus genügt bedeutet, dass du all deine Selbstrettungsversuche aufgibst, so als könntest du das Gesetz selber halten. Und es bedeutet, dass du Gottes Urteil endlich gelten lässt über dein Leben. Deswegen sagt Paulus hier auch, ich suche durch Christus gerecht zu werden, ich werde als Sünder befunden. Das heißt, das ist Gottes Befund. Vers 17 macht deutlich, Verzicht auf Selbstrechtfertigung bedeutet Verzicht auf meine moralische Selbstrettung, auf meine moralische Selbstbehauptung. Versuchen Sie noch, sich moralisch selbst zu behaupten? Versuchen Sie noch, so ein Stück von Ihrem alten Gutsein irgendwie mit durchzuretten? Paulus sagt, du Petrus, auch als Judenchristen können wir uns nicht retten. Auch als Mennoniten in der 15. Generation können wir uns nicht retten. Auch als Lutheraner, deren Stammbaum auf Luther himself zurückgeht, können wir uns nicht retten. Ja, und dann kommt dieser Einwand, ja, aber wenn wir zugestehen, dass wir als Sünder zu Jesus kommen und allein durch ihn gerettet zu werden, machen wir dann Jesus nicht zu einem Diener der Sünde? Das klingt doch sehr fromm, ne? Denn wenn wir uns ganz auf Jesus verlassen, dann bemühen wir uns ja nicht mehr wenigstens einigermaßen die Gesetze als Heilsweg einzuhalten, weil wir uns ja jetzt auf Jesus verlassen. Und dann werden wir noch weniger Mose einhalten. Und dann fördert Jesus doch die Sünde, weil er uns ganz vom Gesetz wegzieht. Und wie antwortet Paulus? Keineswegs. Und er begründet das auch. Er sagt, du Christus, vergib doch die Sünde. Damit überwindet er sie. Und vor allem, Christus bringt uns doch nur, wenn er uns vom Mosegesetz wegbringt, bringt er uns doch nur von etwas weg, was uns sowieso nicht besser macht. Das Gesetz hat es doch nicht geschafft. Dazu war es auch von Gott nie gegeben, uns zu retten. Und jetzt, und das ist genial, schauen Sie genau hin, jetzt dreht Paulus den Spieß um. Und jetzt sagt er, also bitteschön, Christus fördert die Sünde, weil er uns vom Gesetz wegzieht. Wer fördert denn die Sünde? Wer dient denn der Sünde? Bitte, wer macht denn die Sünde stark? Und dann kommt Vers 18. Wenn ich das, was ich abgebrochen habe, in dem Fall du, Petrus, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Also der das alte Gesetz, das durch Jesus abgelöst wurde, weil das Kreuz jetzt die Ära des Gesetzes beendet hat, wenn der jetzt wieder anfängt, gewissermaßen in der Heilsgeschichte ein Salto rückwärts zu machen und das Gesetz wieder aufzurichten, dann macht er sich selbst zum Übertreter, dann macht er die Sünde doch erst recht stark. Warum? Weil er einen Maßstab aufrichtet, an dem er scheitern muss und an dem er noch mehr als Sünder entlarvt wird. Was bringt das bitteschön im Kampf gegen die Sünde? Gar nichts. Nur noch mal klar, um das klarzustellen, es war übrigens das Gesetz auch nie von Gott gegeben worden, um die Menschen zu retten. Gott hat das Gesetz nie gemacht, um die Sünde zu besiegen, auch im Alten Testament nicht. Das war Gott von Anfang an klar. Das Gesetz sollte unter anderem den Menschen zeigen, wie sehr er einen Retter braucht. Und es sollte den Juden helfen, etwa diese Speisegebote, sich abzusondern von den Heiden, dass sie nicht mit weggerissen würden und so weiter. Aber es konnte niemals retten. Aber wenn du jetzt, Petrus, das Gesetz, das Gott auch damals, als es noch gültig war, auch schon zu alttestamentlichen Zeiten, als es noch galt, als die Juden noch, als wir noch aufgefordert waren, es zu halten, und ich habe das ja als Pharisäer auch gemacht und ganz gut gemacht, das hatte Gott nie als Heilsweg vorgesehen. Wenn du das jetzt zum Heilsweg gewissermaßen erklärst, weil du sagst, ihr seid erst dann wirklich Mitglieder der Familie, wenn ihr, und ich kann erst dann wirklich ganz Gemeinschaft mit euch haben, ihr seid erst dann richtige Christen, wenn ihr diese Speisegebote auch einhaltet, wenn du das signalisierst, toh, was für eine Hürde baust du auf? Dann machst du ihnen deutlich, ihr könnt doch durch euren Gehorsam dazu beitragen, vor Gott gerecht zu werden. Und du baust eine Hürde auf, über die du selber nicht drüber kommst, weil du ein Sünder bist. Und du bist verdammt zum Scheitern. Denn weißt du, so ein bisschen Gesetz halten, so ein bisschen gut sein vor einem heiligen Gott, hilft dir das? Bluff. Nix. Gar nichts. Gar nichts. Das wird Paulus auch in Galater 3, Vers 10 sagen. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was geschrieben ist. Also wenn schon, denn schon. Entweder alles oder gar nichts. Oder Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, sagt Paulus in Galater 5, Vers 3, dass er dann verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Wenn du wirklich durch das Gesetz gerecht werden willst, dann musst du das ganze Gesetz halten. Ja, viel Vergnügen. Unmöglich. Und ich denke, das müssten doch viele dann begriffen haben. Also und deswegen, wenn du jetzt anfängst, das Gesetz zum Heilsweg aufzurichten, dann machst du die Sünde stark, weil du die Menschen ins Scheitern reintreibst. Paulus dreht also den Spieß um. Er sagt nicht, Christus dient der Sünde, wenn er uns von den Folgen des Gesetzes befreit, sondern der dient der Sünde, der das Gesetz wieder aufrichtet und den Sündern zum Scheitern verurteilt oder verstrickt sich mehr und mehr und mehr. Und am Ende bleibt was? Heuchelei. Weil ich irgendwo so tun muss, als ob ich es doch schaffte und als ob ich es doch halten könnte. Und ich habe dann meine Fassade und ich habe dann meine Sonntagspraxis und meine Alltagspraxis. Und es wird ein gespaltenes Leben, ein Leben voller Heuchelei. Aber Jesus genügt, sagt Paulus. Und das bedeutet Verzicht auf Selbstrechtfertigung. Und wer sich mit Hilfe des Gesetzes retten will, der arbeitet mit untauglichen Mitteln. Der benutzt das Gesetz, ich sage es nochmal, damit es wirklich jeder begreift, zu einem Zweck, mit dem es Gott nie gegeben hatte. Es gibt ein wunderbares Beispiel in der Pilgerreise zur ewigen Seligkeit von John Bunyan. Da erklärt er, was das Gesetz leisten kann beim unerlösten Menschen. Wissen Sie, was es leisten kann? John Bunyan vergleicht unser Herz mit einem dunklen Raum, auf dem eine dicke Staubschicht ist. Also stellen Sie sich Ihr Herz vor als einen dunklen Raum mit einer dicken Staubschicht. Und dann kommt Gottes Gesetz als ein Kehrbesen. Und der Kehrbesen geht an diese Staubschicht ran. Und was passiert, wenn der Besen des Gesetzes in unserem verstaubten Herzen kehrt? Er wirbelt den Staub auf, an dem wir fast ersticken. Das war's. Und damit will Bunyan sagen, du, genau das macht das Gesetz Gottes mit der Sünde in deinem Herzen. Es wühlt es auf, es kitzelt es hervor. Es macht dir deine Sünde quält, bewusst, dass du fast daran erstickst. Aber ein Besen kann, wenn er in Staub rumbeest oder rumkehrt, sagt man wohl, kann es nicht sauber machen. Kriegt den Staub nicht weg. Und trotzdem sollen wir für Gottes Gesetz dankbar sein, weil es uns aufrüttelt. Also Verzicht auf Selbstrechtfertigung heißt Verzicht auf meine moralische Selbstbehauptung. Das ist Vers 17. Und Verzicht auf meine gesetzliche Selbstverbesserung, das ist Vers 18. Also wenn Sie es daneben schreiben wollen, moralische Selbstbehauptung, Vers 17 und gesetzliche Selbstverbesserung, Vers 18. Und so hart das klingt, so hilfreich ist es für uns. A.T. Robertson war ein berühmter Bibellehrer und Dozent, aber auch ein strenger Professor. Und manchmal mussten seine Studenten aus dem Gedächtnis heraus längere Passagen ihrer Pflichtlektüre zitieren. Da hat er sie also im Seminarraum dahinstellen lassen, da mussten sie ziemlich auswendig zitieren. Und manchmal lief das für den Studenten gut und manchmal lief es eben weniger gut. Und einmal, da hatte jemand eine besonders armselige Vorstellung abgeliefert und Robertson hat das so kommentiert. Er hat gesagt, nun entschuldigen Sie bitte, Bruder, aber alles, was ich für Sie tun kann, ist für Sie zu beten und Sie durchfallen zu lassen. Alles, was ich für Sie tun kann, ist für Sie zu beten und für Sie durchfallen zu lassen. Und diesen Dienst tut uns das Gesetz, es lässt uns durchfallen. Es lässt uns durchfallen, so wie dieser Student es brauchte, durchzufallen, Dankeschön, damit er beim nächsten Mal wieder ordentlich gelernt hat. Und das ist gut so, weil uns das Gesetz dazu treibt, Jesus zu suchen. Aber wie löst er nun unser Problem? Wir müssen wissen, unsere ganze menschliche Moralität ist ja wie ein einsturzreifes Haus nach einem Erdbeben. Unsere ganze menschliche Moralität ist wie ein dünnes Eis im Tauwetter. Unsere ganze menschliche Moralität ist wie kleine Kinder, die am Freitagnachmittag auf der A2 spielen und sich völlig sicher fühlen. Das ist unsere moralische Qualität. Nicht mehr. Und jetzt, nachdem Paulus in Vers 17 und 18 die Negation also beschrieben hat, wie es nicht geht, sagt er in Vers 19, wie es denn geht. Jesus genügt heißt drittens, sein Tod macht mich lebendig. Jesus genügt bedeutet also erstens Glaube statt Werke, zweitens Verzicht auf Selbstrechtfertigung und drittens, die nächsten Verse können wir etwas schneller erklären, sein Tod macht mich lebendig. Aber Sie verstehen, das ist das Zentrum des Evangeliums. Und jetzt geht es ums Kreuz in Vers 19. Da sagt er, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, sein Tod macht mich lebendig. Jesus genügt. Das Kreuz hat die Ära des Gesetzes beendet. Und was das Gesetz nie schaffen konnte, nie, das schafft das Kreuz. Es macht mich lebendig. Und wie funktioniert das? Ich bin, sagt Paulus, durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das wollen wir uns zunächst angucken. Was heißt das? Ich bin dem Gesetz gestorben. Paulus wird das dann später etwas ausführlicher im Römerbrief schreiben, Kapitel 7, Vers 4. Da sagt er die gleiche Wahrheit. Also auch ihr, meine Brüder, Römer 7, Vers 4, dem Gesetz seid ihr getötet worden durch den Leib des Christus. Ihr seid dem Gesetz getötet worden. Das heißt, ihr seid dem Gesetz von der Schippe gesprungen. Ihr seid für das Gesetz nicht mehr erreichbar. Das heißt das. Wissen Sie, das ist doch klar. In dem Moment, wo einer gestorben ist, erlischt jeglicher Anspruch des Gesetzes ihm gegenüber. Also Sie können heute noch einen ganzen Berg Schulden machen und morgen sterben, dann erreicht Sie kein weltliches Gericht mehr. Und Ihre Erben müssen dann sich vielleicht noch damit rumschlagen, aber das kann Ihnen egal sein. Also wer dem Gesetz gestorben ist, ist für das Gesetz nicht mehr erreichbar. Er kann von einem weltlichen Gericht nicht mehr verurteilt werden. Das heißt, für das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Denken Sie etwa an dieses Absturzdrama zwischen Barcelona und Düsseldorf letztes Jahr. Dieser Co-Pilot, der die Maschine absichtlich zum Absturz brachte, der hat ja mit sich noch 149 weitere Personen damals in den Tod gerissen. Und er wird für diese 149-fache Tötung nie mehr vor irgendeinem irdischen Gericht stehen. Er wird keine einzige Minute auf einer Anklagebank sitzen und keine einzige Stunde in einem Gefängnis verbringen. Denn das Gesetz herrscht über den Menschen nur, solange er lebt. Das ist das Prinzip. Und ihr seid jetzt dem Gesetz gestorben, sagt Paulus. Das heißt, das Gesetz hat euch gegenüber keinen Rechtsanspruch mehr, so wie es dem Piloten gegenüber keinen Rechtsanspruch mehr hat. Es kann euch nicht mehr gefährlich werden. Die Forderungen des Alten Testaments, aber auch die Forderungen der 10 Gebote insgesamt, können euch nicht mehr gefährlich werden. Wodurch ist das geschehen, sagt er? Wodurch? Ihr seid getötet worden. Ihr seid getötet worden. Wir haben uns nicht selbst getötet, sondern Gott hat das getan. Und wodurch hat Gott uns getötet? Wodurch hat Gott uns getötet, sodass wir jetzt für das Gesetz nicht mehr erreichbar sind? Paulus sagt es genau, er sagt es wortwörtlich, es ist jede Unklarheit ausgeschlossen, dadurch, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das ist sehr konkret. Das heißt, Christus hat mich in sein Sterben mit hineingezogen. Wenn Sie das nochmal genauer studieren wollen, hören Sie einfach dazu die Predigten über Römer 6 über unsere Homepage. Da wird das dann im Einzelnen erklärt. Also es ist wunderbar. Hier die Skizze, der Römerbrief, die Entfaltung. Ja, Paulus sagt, Christus hat mich in sein Sterben reingezogen. Ich bin mit Christus mitgekreuzigt und Jesus genügt. Und es genügt, dass er gestorben ist am Kreuz. Und ich muss nicht selber gekreuzigt werden, sondern er sagt, du, Paulus, es gilt für dich, wenn du an mich glaubst. Und wenn du dich hier als Sünder befinden lässt von mir. Und wenn du dich darunter beugst, dann gilt das für dich. Und dann bist du so tot, dass dich das Gesetz nicht mehr erreicht. Weil du mitgestorben bist mit mir, weil ich dich reinziehe in mein Kreuz. Ich habe die Schmerzen gehabt, nicht du. Ich habe den Spott erlitten, nicht du. Ich habe diese letzte Gottverlassenheit als Gott, dieses Unvorstellbare ertragen. Ich war durchsetzt vom Fluch der Sünde, nicht du. Aber ich ziehe dich rein, ich nehme dich mit, es gilt für dich, weil du an mich glaubst. Das heißt, mitgekreuzigt mit Christus, weil er am Kreuz starb und ich zu ihm gehöre. Rechnet Gott mir seinen Tod so an, als wäre ich selbst gestorben. Das ist unfassbar. Und die letzte Frage, die wir hier noch klären müssen. Paulus sagt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Was meint er damit? Das Gesetz, durch das Gesetz, warum? Na, ist doch klar, das Gesetz hat mich erst zu Christus hingetrieben. Das Gesetz hat mir wie ein Spiegel vor Augen gehalten, was für ein Sünder ich bin. Und im nächsten Kapitel wird Paulus dann sagen, das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hingeworden, unser Pädagogos, unsere Pädagoge. Es hat uns gelehrt und es hat uns dazu gebracht, Christus zu suchen. Und ich bin jetzt, sagt Paulus, durch das Gesetz, das mich von meiner Schuld überführt hat und das mich dadurch zu Christus getrieben hat und er hat mich in seinen Tod reingenommen, dadurch bin ich dem Gesetz gestorben. Jesus genügt. Er rechnet mir persönlich alles zu, was er am Kreuz erlitten hat. Jesus genügt. Er hat den Sieg errungen und ich darf daran Anteil haben. Jesus genügt. Und Paulus sagt dann zu Petrus, Gewissermaßen, es ist doch absurd, Petrus. Wenn du die Heiden, überleg mal, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du die Heiden wieder zum Gesetz zurückführen willst, dass sie wieder anfangen durch Einhaltung von Speisegebot und Sabbat und so weiter, was sie nie sowieso hundertprozentig packen, Jesus genügt. Er nimmt den mit hinein in seinen Tod, der an ihn glaubt. Und das nicht nur, um lebendig zu werden. Also das ist mal das eine, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Sondern dann auch, um in diesem neuen Leben zu bestehen. Das ist das vierte. Jesus genügt heißt nämlich auch, er lebt in mir. Und jetzt gehen wir schon ganz nah an die Zielgerade ran. Und nehmen nochmal alle Konzentration zusammen. Paulus sagte, ich lebe, nachdem ich jetzt mit Christus gekreuzigt bin und dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also in diesem noch sterblichen Leben, in diesem noch sterblichen Körper, der noch gezeichnet ist auch von den Folgen des Sündenfalls, und nicht nur der Körper ist ja von Sündenfall gezeichnet, sondern ich selbst als ganzer Mensch, ich bin fehlbar, ich bin angreifbar, ich falle immer noch mal wieder in Sünde und so weiter. Aber das, was ich jetzt lebe in diesem Fleisch, als jemand, der mit Christus gestorben ist und zu Christus gehört, das lebe ich jetzt im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Jesus genügt, er lebt in mir. Und wenn Paulus jetzt sagt, nicht ich, sondern Christus, dann heißt das nicht, Christus löscht meine Persönlichkeit aus. Gucken Sie sich den Paulus an, was war das für eine Persönlichkeit? Da wäre nichts ausgelöscht. Christus löscht ja unsere Persönlichkeit nicht aus, sondern er macht uns zu Typen. Nein, was meint Paulus, wenn er sagt, nun aber lebe nicht ich. Das heißt, mein selbstbestimmtes Ego, mein dicker alter Adam, den hat er kaltgestellt. Der will zwar immer mal wieder hochkommen, wie Luther so sagt, der alte Adam muss täglich ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Aber er hat es grundsätzlich gelöst, das Problem, und mir vergeben. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern Christus lebt in mir. Und das heißt, er gibt mir jetzt die Richtung vor. Er prägt mich jetzt. Heiligung bedeutet jetzt nicht eine lange Liste von Regeln und jede Woche kreuze ich wieder ängstlich ab, was ich gehalten, was ich nicht gehalten habe. Sondern Heiligung bedeutet, Christus lebt in mir und er ist mein Herr. Und ich will ihm gehören und ihm gehorchen und ich frage ihn, Herr, was willst du? Und führe mich und lass mich dir dienen. Das ist Heiligung von Christus her. Und Johannes Flaum hat gestern so treffend gesagt, ein Kennzeichen des neuen Lebens ist, und von diesem neuen Leben spricht ja dieser Vers, dass ich jetzt seinen Willen suche. Und deswegen passte auch dieses Seminar gestern, wie erkenne ich den Willen Gottes, so gut hierher zu diesem neuen Leben. Dass ich seinen Willen suche. Und Paulus ist natürlich realistisch, Paulus ist doch kein Schwärmer. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Fleisch, schreibt er ja gerade in diesem Vers. Und dazu gehört eben auch, dass ich ein Mensch nach dem Sündenfall bin und dass ich noch manchmal ganz schön meinen Eigenwillen doch durchboxen will. Und dass ich immer wieder merke, ah, da ist ja doch dieses alte Ego noch da, aber ich merke es und es tut mir leid. Und ich darf trotzdem leben und er nimmt mich trotzdem mit. Und er macht mir trotzdem seinen Willen immer lieb. Und er stößt mich trotzdem immer drauf, wenn ich wieder anfange, mich in meine alte, bequeme Selbstverliebtheit hineinzuwirren. Das ist möglich, weil ich, obwohl ich im Fleisch lebe, im Glauben an den Sohn Gottes lebe. Jesus genügt. Jesus genügt. Er lebt in mir. Und deswegen ist diese neue Ausrichtung des Willens nicht so eine formalistische Ideologie, dass ich in eine Sekte komme und jetzt plötzlich mir an alle Sektenregeln halten muss. Sondern die Ausrichtung meines Willens ist das Ergebnis meiner persönlichen Bindung an Jesus, der mich geliebt und sich für mich gegeben hat. Und merken Sie, Paulus sagt das ganz individuell. Er formuliert das wirklich aufs Persönlichste. Er hätte ja auch schreiben können, wäre ja genauso richtig gewesen, der uns geliebt und sich für uns gegeben hat. Aber Paulus macht es jetzt immer dichter. Und das ist so ein wunderschönes Bekenntnis, dieser Satz, der mich geliebt und sich für mich gegeben hat. Und jetzt habe ich eine völlig neue Perspektive für Heiligung. Verstehen Sie, ein an Jesus gebundenes Gewissen ist nicht geknebelt, sondern frei. Ich darf ihm dienen und ich will ihm auch dienen. Ich merke meine ganzen inneren Widerstände dagegen. Aber er soll siegen. Und deswegen hat Luther das so schön gesagt, was der Unterschied ist zwischen christlicher Heiligung und gesetzlicher Dienerei. Er hat gesagt, so oft Christus gepredigt wird, also so oft Gottes Wort gepredigt wird, macht es fröhliche, weite, sichere Gewissen. denn es ist ein Wort der Gnade, der Vergebung, ein gutes und süßes Wort. Wenn man aber Menschenworte predigt, also menschliche Regeln und menschliche Gesetzlichkeit, oder wenn man das Gesetz mit einer Aufgabe belastet, die es nicht leisten will und nicht leisten kann, sagt Luther, das macht ein trauriges, enges, zitterndes Gewissen in ihm selbst. Denn es ist ein Wort des Gesetzes. Und Paulus kann sich diesem Herrn anvertrauen und seinem Willen anvertrauen, weil er weiß, welches Motiv seinen Herrn leitet. Welches Motiv steht denn hier? Er hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Und er hat sich für mich dahingegeben. Und ich habe Ihnen hier auf diesem Zettel nochmal einige weitere Stellen aufgeführt, was es heißt, von Jesus geliebt zu werden und vom Vater geliebt zu werden. Und das ist das Schöne, wisst ihr, er stellt uns nicht nur auf einen neuen Weg, sondern er zieht uns in eine neue Gemeinschaft, in eine neue Beziehung hinein. Und für den ganzen Rest des Lebens gilt jetzt, was ich jetzt noch lebe, hier auf dieser Erde, hier in dieser Welt der Stühle und Tische und Bänke, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich selbst dahingegeben. Und dann ist Paulus fast fertig. Und dann kommt es einem so vor, als ob Paulus zum Schluss dieses Kapitels noch einmal kurz innehält, einen Schritt zurücktritt, sich dieses Wunder des Evangeliums noch mal vor Augen führt, Jesus genügt, das heißt Glaube statt Werke, er genügt wirklich. Das heißt auch Verzicht auf meine Selbstrechtfertigung, auf meine moralische Selbstbehauptung, die sowieso nicht funktioniert, auf meine gesetzliche Selbstverbesserung, die ebenfalls nicht funktioniert. Und anstelle des Gesetzes tritt jetzt das Kreuz. Das ist die neue Ära des Kreuzes. Und was das Gesetz nicht konnte, das konnte das Kreuz. Das ist das Dritte. Sein Tod macht mich lebendig. Und er zieht mich in diesen Tod rein. Und ich darf mit ihm gekreuzigt sein. Das gilt jetzt auch für mich. Und dieses neue Leben, das ist keine Dauerüberforderung. Das ist nicht ein dauernd mit schlechtem Gewissen irgendwie durch die Welt schleichen, was ich jetzt wieder falsch machen könnte oder was mir dort wieder drohen möge, sondern dieses neue Leben, Jesus genügt, heißt viertens, er lebt in mir. Er lebt jetzt in mir und es ist mir ein Wunsch, seinen Willen zu tun, auch wenn ich mich manchmal selber dagegen sträube. Und dieses Geschenk ist so groß und so vollkommen und so umfassend, dass es nicht mehr ergänzt werden muss und nicht mehr ergänzt werden kann. Und jetzt kommt der ganz wichtige Schluss, an dem sich alles entscheidet. Und darum bedeutet, Jesus genügt am Ende, fünftens, Jesus allein. Das ist die dramatische Zuspitzung am Ende. Paulus sagt, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Und dann kommt das Gegenkonzept, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Jesus allein. Und Sie verstehen das. Paulus zeigt dir eine schroffe Alternative auf. Ein ganz knallhartes Entweder-Oder. Er sagt, entweder du hältst die Gnade fest, so wie ich das tun will, ich werf sie nicht mehr weg. Ich habe sie von Christus geschenkt bekommen. Und ich klammere mich dran. Das ist mein Rettungsboot. Ich gebe das nie mehr her. Oder aber du greifst zum Gesetz als Heilswerk. Und wenn du zum Gesetz als Heilswerk greifst, bedeutet das gleichzeitig, dass du die Gnade wegwirfst. Das ist die Alternative und nichts sonst. Entweder du hältst die Gnade fest oder du klammerst dich an das Gesetz und wenn du das tust, schmeißt du damit die Gnade weg. Und damit schließt sich der Kreis. Vers 16 sagt, Glaube statt Werke. Und Vers 21 wiederholt das gewissermaßen mit anderen Begriffen. Gnade statt Gesetz. Was in Vers 16 Glaube statt Werk ist, ist in Vers 21 Gnade statt Gesetz. Und nochmal, bei Gott gibt es keine Mischfinanzierung. Und Johannes hat das gestern so gesagt, für unsere Werke gilt die 0-Promille-Grenze. Jesus allein bedeutet 0-Promille-Werke zum Heil. Denn wenn die Gesetzesbefolgung zur Rettung nötig wäre, sagt Paulus, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Weil es ja nicht ausreichen würde, was er getan hat. Es wäre nur so ein Teilbetrag. Und dann wäre übrigens auch sein Ausruf am Kreuz eine Lüge gewesen, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Das wäre gelogen. Dann wäre er umsonst gestorben. Und wenn du dem Verdienstdenken so den kleinen Spalt öffnest, dann macht es sich immer dicker und Christus am Ende überflüssig. Und man muss es leider sagen, in der römisch-katholischen Dogmatik ist der Umgang mit der Sünde so eine Mischfinanzierung. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Das gilt wirklich offiziell auch auf der Seite der Deutschen Bischofskonferenz, was Ablass bedeutet. Also einerseits bedeutet so die gravierenden Sünden, die ewigen Sündenstrafen kriegten, wie kann man die beseitigen? Durch das Bußsakrament. Also das heißt, sie müssen nach den Regeln der katholischen Dogmatik das Bußsakrament in Anspruch nehmen. Hängt auch mit der Kirche zusammen, dem Priester, der Eucharistie. So, und dann bleibt da noch ein Rest. Dann bleibt das, was man die zeitlichen Sündenstrafen nennt. Und die müssen auch abgetragen werden, denn wenn die nicht abgetragen sind, bis man stirbt, wird der Rest von denen abgetragen dadurch, dass man im Fegefeuer leidet. Und nun gibt es eine Möglichkeit, aber diese zeitlichen Sündenstrafen vorher loszuwerden. Also das ganz Krasse kriegt man durch das Bußsakrament nur weg und das andere geht durch den Ablass. Denn je besser der Ablass wirkt, umso weniger Fegefeuer ist dann noch nötig. Also den Rest muss ich dann im Fegefeuer gewissermaßen abbüßen. Das muss ich dazu beitragen. Aber besser, ich regel das mit möglichst vielen Ablässen. Ja? Die haben eine ganz klare Voraussetzung. Interessant, das ist jetzt in der Tageszeitung Die Welt, auch im Dezember 2015, ist das extra nochmal groß, auch in einem Artikel gebracht worden. Das sind also nicht irgendwelche Prospekte aus irgendwelchen obskuren Veröffentlichungen, die ich Ihnen hier vorlese. Extra nach einem Gespräch mit Kurienkardinal Mauro Piacenza nochmal deutlich, auch zum Beispiel im Dezember letzten Jahres in der Welt extra nochmal alles geklärt worden. Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sagt er, sie müssen bereut haben, sie müssen gebeichtet haben, sie müssen zur Kommunion gegangen sein und dann müssen sie ein Gebet sprechen. Das Gebet kann nach einer aktuellen Liste verrichtet werden. Der Papst hat immer bestimmte Gebetsinformationen für jeden Monat und entweder sie nehmen da so ein Gebet für ein Papstanliegen und wenn sie das nicht zur Hand haben, dann beten sie ein Ave Maria vielleicht oder ein Vater Unser. So, und dann sind sie vorbereitet, um den Ablass zu empfangen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten durch bestimmte Rituale, an denen man teilnimmt, durch bestimmte Almosen, die man gibt. Und eine Möglichkeit, nach dieser Vorbereitung den Ablass zu empfangen, und die gilt noch bis zum 20. November 2016, ist offiziell von Rom so festgelegt, so ist es einfach, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, ist, dass sie durch eine bestimmte Pforte hindurchgehen. Also da ist es dann nicht die Beschneidung, sondern durch eine bestimmte Pforte. Das kann eine heilige Pforte von den vier päpstlichen Basiliken in Rom sein. Das kann eine Pforte von den Bischofskirchen in aller Welt sein. Und nun gibt es noch ein Problem. Haben die sich viele Gedanken gemacht. Das ist gut gemeint, verstehen Sie? Die haben überlegt, ja, was soll ein Gefangener machen, ein Strafgefangener? Der kann ja nicht nach Rom oder zu seiner Bischofskirche reisen und da durch die Pforte gehen. Und da hat man folgendes geniale Modell gefunden. Jedes Mal, wenn Sie durch die Tür Ihrer Zelle gehen und dabei Ihre Gedanken und Ihr Gebet an Gott Vater richten, dann zählt das auch wie ein Durchgang durch die heilige Pforte. Ja, so. Das heißt, das kannst du tun. Und du kannst es nicht nur für dich tun, um dadurch diese zeitlichen Sündenstrafen abzuarbeiten, sondern du kannst es auch verstorbenen Angehörigen widmen. Das heißt, du kannst durch deine Leistung auch für andere noch dazu beitragen, dass deren Strafe nachträglich ermäßigt wird. Das ist der krasse Fall von Galater. Und das ist nicht irgendeine römisch-katholische Lehre von vor 500 Jahren. Das ist das, was aktuell gelehrt und praktiziert und gefordert wird. Und deswegen ist es auch ein Gebot unserer Liebe zu denen, die an diesem System hängen, ihnen das ganz ernst und sachlich zu sagen, wenn du daran dich hältst und wenn du dadurch vor Gott mit deiner Sünde fertig werden willst, dann ist das genau das, was hier in Vers 21 steht. Dann wirfst du die Gnade Gottes weg. Denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, sei es durch das Gesetz über die Beschneidung oder das Gesetz über den Ablass. Und das Gesetz über den Ablass ist noch schlimmer, weil das Gesetz über die Beschneidung für den alten Bund wenigstens von Gott kam. Dann ist Christus für dich vergeblich gestorben. Verstehen Sie, darum geht es in der ganzen ökumenischen Diskussion. Es geht nicht um Rechthaberei, es geht nicht darum, Leute fertig zu machen. Es geht darum. Und Paulus sagt, wirf doch die Gnade nicht weg. Mach doch den großen, allmächtigen Herrn, der dich erlösen will, nicht klein. Der kleine Jesus auf dem Arm der großen Maria, das ist das Problem. Der kleine Jesus. Und so ein kleiner Jesus, und Sie können das in unendlich vielen Kirchen sehen, so ein kleiner Jesus, wie soll der die Kraft haben, ganz allein zu helfen? Wie soll da sein, Jesus genügt, der kleine Jesus, auf dem Arm der großen Maria? Es geht um Jesus, versteht ihr? Hier wird auch Jesus die Ehre genommen. Es wird Jesus verdrängt, es wird Jesus klein gemacht. Es wird am Jesus genügt, nicht gesägt, sondern das Jesus genügt, wird weggespült und übergangen. Und deswegen müssen wir den Galaterbrief hören, ihr Lieben. Der Galaterbrief lehrt uns diese totale Alternative. Das eine zu ergreifen, bedeutet das andere wegzuwerfen und umgekehrt. Entweder du ergreifst das Gesetz und wirfst die Gnade weg. Oder du ergreifst Christus und wirfst das Gesetz als Heilsweg weg. Ich kann nicht durch das Gesetz, ich kann nicht durch meine Moralität, ich kann nicht durch Ablass, nicht durch Eucharistie, nicht durch irgendwas mich retten, sondern Jesus allein. Und das ist die Frage, die ich dir am Ende stellen möchte. Wonach greifst du mit beiden Händen? Wonach greifst du mit beiden Händen? Die Gegner haben die Gnade weggeworfen. Und Paulus greift nach Christus. Und Charlotte Elliot hat nach Christus gegriffen. Und dadurch ist dieses wunderbare Lied entstanden. Just as I am. 1835. Just as I am. Das ist bei uns bekannt geworden unter der Übersetzung, so wie ich bin. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komme. Das ist im Grunde genommen die Botschaft dieses Textes. Und ich habe früher nie verstanden, ich kenne das Lied schon als kleiner Junge, aber ich habe nie verstanden, was das so wie ich bin bedeutet. Und so wie ich bin, das ist, dass wir auch selbst als Sünder befunden werden von Vers 17. So wie ich bin in meiner völligen Gottlosigkeit, so wie ich bin, so wie Gott mich sieht als natürlichen Menschen, Wolfgang Nestvogel. So wie ich bin in dieser Unfähigkeit, mich selber auch nur ein bisschen zu retten. Ich kann mich nicht besser machen, ich kann nichts dazu beitragen. Das Einzige, was mir bleibt, ist, zu Jesus zu flüchten. Und im englischen Original heißt es dann in der zweiten Strophe so schön, ich warte erst gar nicht, bis ich den einen oder anderen dunklen Flecken noch selbst beseitige. Es funktioniert ja doch nicht. Ich flüchte mich lieber gleich zu Jesus. Da heißt es, just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot. Also ich warte gar nicht erst, bis ich meine Seele auch nur von so einem kleinen Flecken noch irgendwie selber reinigen kann. Sondern ich komme to thee, whose blood can cleanse each spot. Ich komme zu dir, dessen Blut auch den kleinsten und den letzten Spritzer an Sünde beseitigen kann. O Lamb of God, I come. Ich komme zu dir. Das ist das Lied zu diesen Versen. So wie ich bin, so muss es sein. Ich habe keine Chance, Herr. Aber deine Vergebung reicht, weil du das Lamm Gottes bist und weil dein Blut mich von allen Flecken frei macht und weil ich jetzt in dir alles habe, was ich brauche. Und darum versuche ich erst gar nicht, mich selbst besser zu machen. Ich werfe die Gnade nicht weg. Klär das für dich. Worauf verlässt du dich vor dem heiligen Gott? Wir haben das gestern von Johannes Flaum gehört, seine Erfahrung, wie er Sterbende begleitet. Was wird deine Gewissheit sein? Was wird dein Trost sein, wenn du weißt, die letzte Stunde kommt? Eine Gnade, wenn du es weißt. Jesus genügt. Und wenn Jesus dir genügen soll, dann muss es wirklich Jesus allein sein. Denn sonst hast du Jesus nicht. Und weißt du, wenn Jesus genügt, um gerettet zu werden, und wenn Jesus genügt, um dich zu Gottes Kind zu machen, wenn Jesus genügt, um dir den Himmel zu schenken, dann genügt Jesus auch und erst recht hier, wo du noch im Fleisch lebst, wie Paulus sagt, noch als Mensch nach dem Sündenfall, aber trotzdem von Jesus erlöst, wenn du zu ihm gehörst, lebst, dann wird er dir genauso und erst recht helfen, durch die nächste Woche zu kommen. Jesus genügt auch für deine nächste Woche. Egal, in was für ein Umfeld du heute Nachmittag zurückreisen wirst. Egal, ob du gesund oder krank zurückreist, ob du zu Projekten zurückreist, auf die du dich freust oder in eine Situation hineinreist, bei der du froh warst, du bist da mal rausgekommen für dieses Wochenende. Was es auch sei. Paulus sagt, Jesus genügt. Und der stark genug ist, dein Leben zu retten, auf ewig vor der Verdammnis, und vor der Verzweiflung und vor deiner Gottlosigkeit und vor dem Zorn Gottes, der ist ebenso stark genug, dich durchzubringen durch die nächsten Tage. Und dann wird es einen großen Unterschied machen, wenn du am Montag wieder losgehst, vielleicht in deinem Büro, vielleicht in deine Schulklasse, vielleicht zum gemeinsamen Mittagessen mit deinen Bekannten im Seniorenheim, dass du weißt, es gilt auch jetzt heute, es galt nicht nur gestern bei den Bibeltagen, sondern es gilt auch am Montag. Ich lebe, Vers 20, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und du gehst in deine Autowerkstatt und du weißt, Christus lebt in mir. Und er ist in dieser Autowerkstatt. Und er ist in diesem Hörsaal. Und er ist in diesem Business-Meeting. Denn du gehst mit Christus und nun lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Und was du morgen lebst in deinem Büro, das lebst du im Glauben an den Sohn Gottes, der dich geliebt hat und der sich selbst für dich dahingegeben hat. Wirf die Gnade nicht weg. Jesus genügt. Wirklich. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du genügst. Und dass du stark genug bist, alle Schuld zu beseitigen, alle Sünde zu tilgen und diejenigen, die du errettet hast, dann auch festzuhalten und durchzubringen. Ja, und wir wissen, wie das auch in den Winkeln unserer Herzen immer wieder lauert, dieser Drang zur Selbstbehauptung und diese Einbildung, dass wir so ganz angewiesen auf dich vielleicht doch nicht wären und doch noch eine Menge beitragen können. Ja, wir wollen dir bekennen, wir können es nicht. Und wir wollen erst gar nicht versuchen, auch noch den kleinsten Flecken irgendwie wenigstens so ein bisschen selber wegzuwischen. Sondern wir brauchen dich und wir danken dir, Herr, dass du alles getan hast. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, wenn heute Morgen jemand sitzen sollte, der sich noch nicht allein auf dich verlässt zu seiner Rettung. Wenn ihr Leute sein sollten, die immer noch meinen, sie könnten ihr Heil durch eine Mischfinanzierung realisieren, dann mach ihnen das deutlich und wirke in ihren Herzen so, dass sie dankbar werden, wie Paulus dankbar wurde, dass du alles getan hast und dass sie auch sich retten lassen von dir und dass sie dann auch erfahren dürfen, wie großartig das ist, wenn du unser Gewissen frei machst und wenn du uns durchträgst durch alles, was kommt, in alle Ewigkeit. Und darum sei dir alle Ehre. Amen.